Herzlich willkommen hier im Domforum zu unserer zweiten Veranstaltung im Rahmen der Reihe Dialog der Religion. Heute ein Gespräch zwischen Muslimen und Christen zum Thema Maria als Vorbild für Christen und Muslime. Und zwar unter der Überschrift Hingabe unter den Willen Gottes. Herzlich willkommen, Frau Bohirit. Sie ist Islamwissenschaftlerin und Germanistin und seit 2013 Mitarbeiterin am Begegnungs- und Fortbildungszentrum für muslimische Frauen e.V. und dort als Islamwissenschaftlerin und im interreligiösen Dialog tätig. Schön, dass Sie zum zweiten Mal als Referentin hier sind. Ich freue mich schon auf Ihren Vortrag und auch auf den Impuls von Frau Melanie Miel, die Islamwissenschaften studiert hat, aber auch Theologie, sehr viele Bücher zum Islam schon publiziert hat. Ja, 5 würde ich schon als viele bezeichnen. Und freue mich, dass Sie auch als Vorstandsmitglied der christlich-islamischen Gesellschaft hier heute tätig ist, seit langen Jahren im Dialog, eine von uns gefragte Referentin. Maria als Vorbild für Christen und Muslime, auch im Sinne der Frage Hingabe unter den Willen Gottes, was bedeutet das? Dazu lade ich Sie jetzt ein und die Referentin. Zuerst wird Frau Miel sprechen, danach Frau Bohirit, dann haben wir noch bis 6 Uhr Zeit, miteinander darüber ins Gespräch zu kommen.
So, ja, danke Rainer Will für die freundliche Einführung und für die Gelegenheit, heute auch mal wieder hier zu sein. Ist ja eine wirklich schöne Reihe. Ich finde das immer sehr schön, sich einfach so ein Stündchen Zeit zu nehmen, so in dieser Tandem-Kombination und sich ein Thema mal ein wenig anzugucken. Der Titel Hingabe unter den Willen Gottes, der bringt eigentlich schon so das Verbindende, denke ich, wird auch klar werden, wenn wir nachher beide gesprochen haben, das Verbindende zwischen Christentum und Islam im Blick jetzt auf die Vorbildhaftigkeit Marias zum Ausdruck. Nichtsdestotrotz, Dialog heißt ja immer auch, einerseits das Gemeinsame in den Blick zu nehmen, aber auch das anzuschauen, was uns trennt, was uns unterscheidet, im Versuch, das auch besser zu verstehen. Also beides gehört dazu. Und insofern werfe ich also gerne jetzt einen Blick auf Maria, erstmal aus der christlichen Perspektive, auch wenn ich wahrscheinlich, so wie ich sie einschätze, ganz viele Eulen nach Athen tragen muss und sie alle sehr gespannt sind, was denn der Islam eigentlich zu Maria sagt. Maria ist uns ja, ich sage jetzt mal christlicherseits, gerade noch richtig präsent, weil sie einfach auch so die Gestalt ist, die uns ja auch durch den Advent begleitet hat. Eine der wirklich ganz großen Gestalten des Glaubens. Und wie das mit großen Gestalten so ist und der Geschichte und der Kirche an sich und überhaupt, ist es ja oft so, da wo viel Licht ist, ist auch manchmal viel Schatten. Und das nur so als Einschub. Ich bin persönlich sehr froh, dass ich also nie so einer, ich sag mal doch etwas übertriebenen Marienfrömmigkeit in irgendeiner Form ausgesetzt gewesen bin. Das ist mir also biografisch erspart geblieben. Ich kann mir auch vorstellen, dass man unter manchen Dingen, die es da so in der Volksfrömmigkeit, dass man da auch drunter zu leiden haben kann, gerade auch als Frau. Das mal als Einschub, lassen wir das beiseite und schauen wir sozusagen mal aufs Wichtige. Maria im Christentum ist natürlich die Mutter Jesu. Durch sie kommt Gott in die Welt und wird Mensch, also auch schon einer der Unterschiede zum Islam. Und Maria selbst, also wenn wir gerade auf die Frage schauen, was ist denn das Vorbildhafte, ist selbst auch eine Art Vorbild, ein Urbild der Kirche. Also indem sie Gott zur Welt bringt, ist sie in gewisser Weise selbst das Heiligtum für den heiligen Gott, selbst sein Tempel. Und wie ihr ist auch der Kirche aufgetragen, Gott in die Welt zu bringen, seine Menschwerdung real werden zu lassen. Papst Benedikt hat sehr schön formuliert, Maria als Vorbild. Er hat gesagt, Maria unterwirft sich im Glaubensgehorsam freiwillig dem empfangenen Wort, dem göttlichen Willen. Und ich hoffe, dass das schon eine gute Vorlage für dich gleich ist. Das Vorbildhafte, was er an ihr als Gestalt ausmacht. Und sie als eine dieser großen Gestalten kann man, wenn man will, in Parallele sehen zu einer großen Gestalt des Alten, des Ersten Testaments, nämlich Abraham. Wenn man sich die beiden anschaut, dann findet man, dass beide von Gott gerufen werden, dass beide auf diesen Ruf auch antworten und beide sind bereit, sozusagen alles zurückzulassen, was sie an Sicherheiten hatten, also etwas ganz Neues zu wagen. Und das können sie beide nur, weil sie auch große Gestalten des Vertrauens sind. Also sie vertrauen beide dem Wort, das an sie ergeht. Das lässt sie zum Vorbild werden. Für beide ist es so, dass sie sich auf einen Weg machen. Also es ist nicht so, dass sie sagen, gut, Gott ruft mich, ich antworte und damit ist nun alles gut und am Ende. Sondern beide machen sich auf einen Weg des Glaubens und der schließt auch ein, dass ihnen Dinge widerfahren, die sie nicht verstehen, die unerklärlich bleiben, die dunkel bleiben und die letztlich auch schmerzhafte Erfahrungen sind. Also wenn wir dran denken, Abraham auf dem Berg, der seinen Sohn opfern soll, das ist ja eine der großen Bilder des Alten Testaments und manche jüdische Gelehrte sagen, man soll darüber nicht nachdenken, sonst wird man verrückt. Also eine große Herausforderung, vor der Abraham steht. Und für Maria lässt sich eigentlich Ähnliches feststellen. Also, dass Simeon ihr weissagt, es wird ein Schwert durch ihre Seele dringen, das kann man wirklich auch sehr schön in dieser Parallele zu Abraham sehen. Und beide schaffen es aber, durch diese Schwierigkeiten, durch diese Schmerzen, durch diese Dunkelheiten wieder ins Helle zu kommen, wieder ins Licht zu kommen, indem sie vertrauen. Sie haben beide das Vertrauen in Gott. Und das ist dann wiederum eine Parallele letztlich zum Glaubensweg, den alle Menschen vor sich haben. Und wo wahrscheinlich bis auf wenige Heilige alle sagen können, ja, das ist was, was auch zu meinem Leben gehört. Es gibt wahrscheinlich für alle Gläubige irgendwann Zeiten, wo man sagt, Gott ist mir fern, Gott ist mir unverständlich, ich kann seinen Willen vielleicht sehen, aber ich kann ihn nicht verstehen und er hat auch gar nichts damit zu tun, was gerade der eigene Wille des Menschen ist. Jetzt gelingt es Maria, trotz aller Herausforderungen, vor die sie gestellt ist, ihr Vertrauen in Gott zu bewahren. Und das waren zahlreiche Widerwärtigkeiten, die sie erleben musste. So die klassische, ich sage mal, Marienfrömmigkeit hat das ja auch zusammengefasst in den sieben Schmerzen Mariens. Ich habe, muss ich gestehen, nochmal auf Wikipedia geguckt, was gehörte denn eigentlich alles dazu und habe es mir dann eigentlich selber nochmal vor Augen führen müssen. Es fing an mit der Weissagung Simeons im Tempel, dass er ihr sagt, ein Schwert wird durch deine Seele bringen. Sie hat die Flucht nach Ägypten erleben müssen. Sie hat den 12-jährigen Sohn im Tempel verloren. Und dann wirklich, ja, die Dinge, die sehr, sehr schwierig und sehr schmerzhaft und unbegreiflich erscheinen mussten, dass sie Jesus auf dem Kreuzweg begegnet ist, seine Kreuzigung, seinen Tod erlebt hat und dass man ihr den toten Sohn in die Arme legt, die Grablegung. Das macht Maria zu einer Gestalt, die nicht nur ein Vorbild ist in ihrem Glauben, in ihrem Vertrauen, sondern es macht sie auch zu einer Gestalt, die deshalb so fasziniert, weil sie das Leiden kennt, weil sie mitleiden kann. Wie schafft sie es, das Vertrauen zu behalten? Ich glaube, dass dahinter letztlich eine Haltung steht, die sie an den Tag legt. Wenn wir an die Szene kommen, ich bringe den Text gleich auch nochmal, wo der Engel ihr verkündet, dass sie Jesus zur Welt bringen wird, da ist sie ja zunächst von Furcht ergriffen, aber sie überwindet diese Furcht. Sie überwindet diese Furcht, indem sie innehält, indem sie nachdenkt, indem sie fragt, was hat das zu bedeuten? Also Maria steht da als Person, den Willen Gottes sieht und ihn dann aber erforscht, die darüber nachdenkt, dabei verweilt. Und im Lukas-Evangelium lesen wir dann diese wunderbare Aussage, dass sie alles in ihrem Herzen bewahrte, was sie gesehen hat und darüber nachdenkt. Ich denke, das ist letztlich diese Haltung, die es ihr dann ermöglicht, auf diesem Glaubensweg, dass auch das Schwere und das Dunkle und das Unverständliche letztlich zu überwinden. Weil sie das konnte, kann Elisabeth sie selig nennen, kann sagen, selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Ich glaube, die interessanteste, also oder für mich jedenfalls die interessanteste und spannendste Stelle in der Schrift ist der Verkündigungsdialog. Den haben wir alle schon ganz oft gehört, aber ich lese ihn ganz kurz noch mal vor, weil ich Ihnen wünschen würde, dass Sie ihn mal unter dem Aspekt hören, wer spricht eigentlich, wer sagt was zu wem. Da heißt es also im Lukas-Evangelium im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Hause Davids stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im 6. Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Und dann, wie wir wissen, verließ sie der Engel. Was ich an dieser Szene sozusagen für unseren Zusammenhang auch des Interreligiösen so interessant finde, ist, dass es um einen Dialog geht. In diesem Dialog wird nicht nur sozusagen der, der Beginn der frohen Botschaft des Evangeliums gesetzt. Sei gegrüßt, fürchte dich nicht. Also das ist so der Beginn der frohen Botschaft und das ist auch der Grundton. Fürchte dich nicht, sei gegrüßt. Aber das Spannende ist, dass es eine Begegnung ist zwischen Maria und dem Engel, dem Gottesboten, in einer dialogischen Form. Da wird gehört, da wird überlegt, da wird gefragt und da wird schließlich zugestimmt. So viel eigentlich dazu, aber als kleiner Nachtrag noch, ich habe mich dann gefragt, ja, mit wem redet Maria eigentlich noch so? Also sie redet ja mit einer Reihe ganz außergewöhnlicher Gestalten. Sie redet mit Engeln, sie redet mit ihrem Sohn, sie redet auch mal mit Elisabeth. Aber zu gewöhnlichen Menschen, da ist eigentlich nicht so viel überliefert, was sie an sozusagen gewöhnlicher Konversation getrieben hat. Bis auf dann die Stelle, die wir am letzten Sonntag gehört haben bei der Hochzeit von Kana. Und da sagt sie ja, was er euch sagt, also ihr Sohn, was er euch sagt, das tut. Das fand ich irgendwie ganz, ganz interessant, dass das sozusagen diese klare, knackige Formulierung, was er euch sagt, das tut, dass das ist, was sie sozusagen ihren Mitmenschen zu sagen hat. Ich denke, das soll an dieser Stelle genügen. Das wird sicher noch interessant, wenn wir gleich ein bisschen ins interreligiöse Ping-Pong gehen. Und dann würde ich sagen, mache ich den Platz hier frei für Frau Bucherett.
Ja, herzlichen Dank für die tolle Einführung und auch für die Vorstellung, Herr Well. Ja, Maria, eine so besondere Persönlichkeit, eine besondere, herausragende Frau. Ja, Maria, im Arabisch nennt man sie Maryam. Also es gibt natürlich viele Formen, je nachdem, in welcher Sprache man sie kennt. Ist eine Frau, die vor allem im Koran vorkommt, und zwar namentlich. Sie ist die einzige Frau, die im Koran namentlich vorkommt und das ist eine ganz besondere Stellung für sie. So ist es auch noch besonderer, dass sie im Koran erwähnt wird und Namensträgerin ist eines ganzen Kapitels. Die 19. Sure im Koran ist nach ihrem Namen, also nach der Sure, die Sure Maryam wird sie genannt. Und von diesen 114 Suren, die es im Koran gibt, sind nur 8 von diesen Kapiteln nach Personennamen benannt. Eine davon hatten wir ja schon gerade erwähnt, das ist Maria. Und die anderen sind 7 weitere große Prophetennamen. Das heißt, sie hat auch einen sehr hohen Stellenwert. Es gibt Gelehrte wie Ibn Hazm, der im 11. Jahrhundert lebte, also ein muslimischer Gelehrter, der ihr sogar die Prophetenwürde anerkannte. Das ist aber unter den Gelehrten natürlich umstritten. Die einen befürworten es, die anderen sagen, sie hatte auf jeden Fall diese göttlichen Wunder, die ihr widerfahren sind und auch die Offenbarungen, die eine Prophetie ausmachen würden. Und sie wird im Koran circa 45 Mal in 45 Versen erwähnt. Die längste Passage über Maryam befindet sich natürlich dann auch in dem Kapitel Maria. Und ihr wird eine so besondere Ehre zuteil. Im Islam ist es so, dass sie zu den besten 4 Frauen auf Erden zählt, also die jemals auf Erden gelebt hat. So gibt es einen Prophetenausspruch, im arabischen Hadith genannt, wo es heißt, die besten Frauen der Welt sind 4. Maria, die Tochter Imrans, Asiya, die Frau des Pharaos, Khadija, die Frau des Propheten Mohammed und Fatima, die Tochter des Propheten Mohammed. Das ist eine Überlieferung aus den Hadith-Werken des Al-Tirmidhi. Für die Muslime steht also fest, mit dieser Überlieferung und auch, dass sie im Koran sehr besondere Bedeutung und Erwähnung findet, dass es sich bei Maria um eine sehr besondere Persönlichkeit handelt. Und eine Frau, die vor allem auch aufgrund ihres Gottesdienstes und ihrer Nähe zu Gott, ich würde mal sagen, für uns alle in die Geschichte eingegangen ist und somit auch eine sehr große Vorbildsrolle spielt. Wie gesagt, für Musliminnen, für Muslime, aber auch andersgläubige Menschen ist Maria eine besondere Persönlichkeit. Und allein schon ihr Name birgt sehr viele Geheimnisse. Wenn man jetzt natürlich schauen möchte, wo liegt hier der Ursprung des Namens, in welcher Sprache ist der Name verankert, so ist man sich nicht einig. Stammt es aus dem Aramäischen, Hebräischen, Altägyptischen oder ist es doch mit dem Arabischen übersetzbar? Und die schönsten Bedeutungen und Erwähnungen möchte ich hier ganz kurz erwähnen. Ich denke, Sie kennen auch einige der Bedeutungen, was Maria im Deutschen heißt. Die mir am schönsten fand ich, das ist die von Gott geliebt wird und die Dienerin Gottes. Ich finde, das sind zwei Eigenschaften Marias, die es sehr gut und sehr schön ihren Charakter treffen. Vor allem, da sie von Gott, also geliebt zu werden, ist im islamischen, in der islamischen Auffassung die Hinsicht, dass Gott, wenn Gott einen liebt, dann erleichtert er einen den Gottesdienst und die Nähe zu Gott, also Gott näher zu kommen, Gott zu finden und aber auch gute Taten zu vollbringen. Und das sind die Dinge, die Gott sehr liebt, wenn ein Mensch seiner viel gedenkt, ja, für seine Gaben dankt und aber auch viele gute Werke tut, um Gott zu gefallen. Maria, die Dienerin Gottes, dient ihrem Herrn im Tempel und ihr Leben ist eigentlich schon von Geburt an dem Tempel geweiht und auch dem Gottesdienst. So durchzieht sich eigentlich durch alle Lebensphasen ihres Lebens der Gottesdienst und die Nähe zu Gott. Sie wird auch im Koran erwähnt, in der 66. Sure, Tahrim, Vers 12 heißt es da. Und auch das Beispiel von Maryam, Imrans Tochter, die ihre Scham unter Schutz stellte, worauf wir in sie von unserem Geist einhauchten. Und sie hielt die Worte ihres Herrn und seine Bücher für wahr und gehörte zu den Gott wahrhaft demütig Ergebenen. Also sie war eine sehr demütige Frau und dieser Vers zeigt uns, dass ihr Glaube sehr, an Gott sehr tief war und ihre Demut und dass sie auch eine besondere Stellung hatte. Ich denke mal, die Sippe Imrans ist im Koran auch noch erwähnt. Das ist eine sehr hoch angesehene Familie in ihrer Zeit gewesen. Imran stammte, ihr Vater selbst war Prophet. Imran stammte auch von einer Prophetengenealogie ab, die bis zu David hin zurückzuführen ist. Und somit hatte sie auch eine sehr hohe familiäre Stellung, eine soziale hohe Stellung, aber auch religiöse Stellung, da ihre Mutter sie ja dem Tempel geweiht hatte. Und sie sozusagen die erste Frau und Pionierin im Tempel war. Damals war ja der Tempeldienst nur den Männern vorbehalten. Und so gibt es dann noch weitere Verse, wo es auch heißt, über ihre Stellung beschreibend. Und als die Engel sagten, O Mariam, Gott hat dich auserwählt, dich rein gemacht und dich auserwählt vor den Frauen der anderen Weltenbewohner. O Mariam, sei deinem Herrn demütig ergeben, wirf dich nieder und verbeuge dich zusammen mit den sich Verbeugenden. Das finden Sie in der dritten Sure, Ali Imran, Vers 42 bis 43 ist das. Hier wird nochmal darauf eingegangen, dass Gott zu Maria spricht, natürlich durch den Erzengel Gabriel, und sie auch dazu ermutigt zum Gottesdienst. Ich würde mal sagen, für sie als Frau war es nicht einfach, im Tempel unter all den Männern zu dienen und sich dem Gottesdienst also frei zu widmen, so wie die anderen, da sie ja natürlich eine besondere Stellung hatte, eine besondere Obhut hatte. Sie kennen alle Geschichte, die Lose wurden gezogen und Zacharias wurde dann als ihr Obhut ausgelost und hat sich dann in ihrer Zeit im Tempel gekümmert. Und der Gottesdienst im Tempel zu den bestimmten Zeiten, da gab es einen Raum im Tempel, der war nur den Männern vorbehalten und den Geistlichen. Und das war sozusagen die Aufforderung von Gott an sie, begib dich zu denjenigen, die gerade im Gebete stehen und sich verbeugen, weil damals war das auch so, dass man sich beim Gebete auch verbeugte, und stell dich zu denen. Und diese Aufforderung ist sie natürlich nachgekommen, also sie hat sich diesem Willen Gottes hingegeben und hat danach dann auch von den Ältesten, der Tempel, Ältesten so ihre Strafe dafür bekommen, dass sie das Gebot, dass eine Frau nicht teilnehmen darf an diesem Gottesdienst, sich dem widersetzt hatte. Und sie hat sozusagen das trotzdem auf sich genommen, obwohl sie wusste, welche Strafe sie sozusagen erwarten würde, wenn sie diesem Gottesdienst beiwohnt, hat sie es dennoch getan, weil Gott ihr gesagt hat, geh und verbeuge dich mit den sich Verbeugenden in diesem Tempelraum. Ja, diese Nähe und das Wohlgefallen Gottes zeigt uns, dass Maria eine besondere Stellung hatte, aber auch, dass es jetzt unabgesehen von dem Geschlecht also jeder die Möglichkeit hat, diese Nähe zu Gott zu finden. Also dass es jetzt nicht nur Männer sind, die jetzt Propheten sein können und die Gott am nächsten sind, sondern dass auch Frauen diese Möglichkeit haben, diese hohe Andacht und Gottesfurcht und Demut zu erlangen. Und die Demut Gott gegenüber bringt Menschen dazu, vieles zu akzeptieren oder zu ertragen. Und so war es natürlich im Fall Marias auch. Maria hat, als ihr der Sohn verkündet wurde, natürlich erstmal war sie erstaunt und verwundert. Wie kann mir als Jungfrau ein Sohn geboren werden? Da gibt es dann auch die Passage im Koran in der dritten Sure, wo dann der Engel zu ihr spricht. Ich lese das kurz vor. O Maria, siehe Gott, verkündet dir ein Wort von ihm. Sein Name ist der Messias, Jesus, der Sohn der Maria. Angesehen im Diesseits und im Jenseits und einer von denen, die Gott nahestehen. Und reden wird er in der Wiege zu den Menschen und auch als Erwachsener und wird einer der Rechtschaffenen sein. Sie sagte, mein Herr, soll mir ein Sohn geboren werden, wo mich doch kein Mann berührte? Er sprach, Gott schafft ebenso, was er will. Wenn er etwas beschlossen hat, spricht er nur zu ihm, sei und es ist. Das zeigt also den Dialog zwischen Maria und dem Engel, also der Engel als Vermittler zwischen Gott und Maria und Marias Gottvertrauen, dennoch dies zu akzeptieren und zu, ja, sagen wir mal so, als man es geht über die Vorstellungskraft hinaus zu denken, eine Jungfrau kann ein Kind gebären. Also das ist schon mal ein sehr großer Schritt zu sagen, ja, ich glaube daran, dass ich als Jungfrau ein Kind gebären kann. Und natürlich auch dieses Gottvertrauen, dass Gott weiß, was er für sie geplant hat, was er für sie will oder dass er ihr Gutes will. Gott hat sozusagen Maria auserwählt, diese besondere Person, Jesus, der für uns Muslime ein Prophet ist, auf die Welt zu bringen und in die Geschichte einzugehen als Maria, Mutter von Jesus. Und sie glaubt also fest daran, dass sie einen Sohn als Jungfrau gebären kann und wusste aber gleichzeitig, welche Bürde sie als Jungfrau zu tragen hat, wenn sie mit einem Kind zu ihrem Volk zurückkehrt, ohne verheiratet zu sein und Jungfrau zu sein. Das war natürlich ihr klar, dass das eine sehr große Schande für die Familie sein wird. Und dennoch gibt es dann eine Passage im Koran, wo sie dann im Zeitpunkt der Wehen spricht. Im Islam ist es so, dass Maria an einer Dattelpalme in die Wehen kommt und alleine ist. Also sie zieht sich alleine, geht in einen östlichen Ort zurück. Und an dieser Dattelpalme spricht sie dann wieder, und das ist dann auch wieder in der Sure Maryam zu lesen, wo wäre ich doch vorher gestorben und ganz in Vergessenheit geraten. Doch Gott liebt sie so sehr, dass sie ihr Trost und Beistand verspricht. Also es wird dann zu ihr weiter gesprochen, und hier sind sich, manche sagen, es ist Jesus, der zu ihr spricht, manche sagen, es ist ein Engel, der zu ihr spricht. Da sind sich die muslimischen Gelehrten jetzt nicht so ganz einig, wer jetzt da spricht. Auf jeden Fall wird zu ihr gesprochen, um ihr Trost zu spenden. Und es heißt dann weiter, da rief ihr eine Stimme von unten her zu. Sei nicht traurig, dein Herr hat unter dir ein Bächlein fließen lassen. Ein Bächlein fließen lassen in einer ganz kargen, öden Landschaft. Das ist allein schon ein Wunder für sich, ein fließendes Bächlein mit Süßwasser. Und weiterhin wird da gesprochen, und schüttle den Stamm der Palme, indem du ihn an dich ziehst. Und es wird auch in den Korankommentaren erwähnt, dass diese Palme eigentlich eine vertrocknete Palme war und Gott dieser Palme wieder Leben gab und sie mit frischen Früchten und Datteln ausschmücke, damit sozusagen Maria diesen Trost und Kraft hat und auch diese Versorgung von Gott erhalten hat. Und weiterhin heißt es, dann lässt sie saftige, frische Datteln auf dich herunterfallen und iss und trink und sei frohen Mutes. Und wenn du einen von den Menschen siehst, dann sag, ich habe dem Barmherzigen ein Fasten gelobt. Darum werde ich heute mit keinem menschlichen Wesen sprechen. Das war damals sehr üblich, dass man nicht nur beim Fasten auf Essen und Trinken verzichtete, sondern auch auf Worte, also dass man den ganzen Tag nichts sprach und dann die wichtigsten Dinge durch Gesten vermittelte. Und das war schon ein Trost und Erleichterung von Maria zu wissen, ja, Gott hat mich nicht alleine gelassen, ich bin nicht verlassen. Es wird auf jeden Fall, Gott wird mir helfen und ich bin nicht alleine. Und es war auch so, dass sie dann mit dem Kind auf dem Arm, also zu dem Volke kam und sie natürlich auch trotzdem die Gedanken hatte, was mache ich, wenn sie mir nicht glauben? Was ist das davon für eine Schande für meine Familie? Und was prägte also Marias Glauben, dass sie fähig war, mit Jesus auf dem Arm zu ihrem Volk zurückzukehren? Ich meine, sie hätte ja auch fortgehen können. Dennoch hatte sie dieses Gottvertrauen zu sagen, ich gehe auf jeden Fall zurück. Also ich habe diese Kraft, dass ich das, was Gott mir auferlegt hat, durchführe und Gott für mich diesen Weg und Plan also gewählt hat. Und das war ihr absolutes Gottvertrauen. Im Arabisch nennt man Gottvertrauen Tawakkul. Ihre bedingungslose Bereitschaft zum Dienen und ihre Hingabe zu Gott. Und Hingabe zu Gott ist für uns Muslime ja eigentlich das Wort Islam. Also Muslim sein bedeutet eigentlich sich Gott hingeben. Ihre tiefe, intensive, gelebte Beziehung zu Gott war so tief, dass Maria wusste, Gott lässt sie auf jeden Fall nicht im Stich. Und ihr Gottvertrauen war so groß, dass sie wusste, dass Gott ihr bei allem helfen wird. Und das war ja schon ein sehr tiefer Trost. Maria ist in der Tiefe ihres Vertrauens zu Gott und der daraus resultierende Hingabe und Demut ein großes Vorbild für uns alle. Also für mich ist sie ein großes Vorbild, weil wir daraus lernen, von Maria diese Hingabe und diese Geduld, Sabr im Arabischen genannt, diesen wesentlichen Merkmale des Vertrauens an Gott, die sie da verkörpert und diese Demut zu Gott. Und das ist, ich denke mal, auch oft vieles, was uns im Leben passiert, wo man denkt, es ist schwer und nicht einfach, aber dennoch, ich weiß, Gott ist da, er hilft mir. Also dieses Gottvertrauen von Maria ist für mich ein tolles Beispiel zu sehen, zu sagen, Mensch, also sie ist so ein großes Beispiel. Natürlich könnte ich mich niemals, oder als Muslimin kann man sich niemals mit Maria gleichstellen, weil sie so eine tolle Persönlichkeit war und ein so schönes Beispiel. Auch dennoch ist sie so ein Beispiel in vieler Hinsicht, dass man diese Hingabe und Aufopferung für Gottes Sache da in den Vordergrund gerät. Alles andere Weltliche wird da so auf einmal so beiseite geschoben. Dass, auch wenn es sie beschäftigt, weiß sie, der Gott wird sie auf jeden Fall leiten und führen durch ihr Leben und sie natürlich auch belohnen und versorgen. Und es ist auch so, dass Gott, dieses Gottvertrauen wuchs bei Maria natürlich schon in jungen Jahren heran. Und in ihrer Zeit geschahen viele Wunder in ihrer Gegenwart. Und eines dieser Wunder war zum Beispiel, dass sie Früchte von Gott erhielt, beziehungsweise über einen Engel zu ihr gebracht wurden. Und ihr Oheim, also ihr Onkel Zacharias, fragte sie dann eines Tages, weil er verwundert war, die Früchte, die waren aus erstens nicht der Saison entsprechend und zweitens auch nicht aus dem eigenen also Ackerfeld entstammend. Und er war verwundert, aus welchem Land, woher hast du die, wer hat dir die gebracht? Ich versorge dich doch mit Früchten und allem, was du brauchst. Wie kommst du zu dieser Versorgung, wo im Tempel ja eh keiner Geld hat oder die Möglichkeit hat, sich das zu kaufen oder selbst zu besorgen? Und sie sagte dann, es ist von Gott. Es steht dann hier nochmal in dem Vers, Sure 3, Vers 37, da ist nochmal dieser Dialog zwischen Maria und Zacharias aufgeführt, wo es dann heißt, O Maria, woher kommt dir dies zu? Und mit dies meint er jetzt also die Früchte, diese Versorgung. Und sie sagte, es ist von Gott, siehe Gott versorgt unbegrenzt, wen er will. Also diese Wunder passierten schon in jungen Jahren, die natürlich auch ihr Gottvertrauen festigten. Also sie wusste, Gott versorgt mich. Auch wenn es andere Menschen gibt, die mich versorgen können, Gott versorgt mich sogar mal mit Dingen, die über meine Vorstellungskraft hinausgehen und die eigentlich zu der damaligen Zeit ja nicht möglich war. Also so tolle Früchte aus ferne Länder zu haben und dann auch noch in einer Saison entsprechend, also nicht der Saison entsprechend, die man dann hatte. Und das sind dann so kleine Wunder, die es dann im Leben von Maria gab, die natürlich auch ihre Gottesfurcht bestärkten. Und Durch ihr Beispiel brachte sie dann ihren Onkel, den Zacharias, dazu, an Gottes Gnade und Versorgung nicht zu zweifeln. Denn wie wir ja natürlich auch wissen und auch aus den biblischen Schriften kennen, war Elisabeth die Frau von Zacharias und sie war unfruchtbar und konnte ja kein Kind bekommen. Und dieser Wunsch von Zacharias, einen Nachkommen zu haben, einen männlichen Nachkommen zu bekommen, der war immer da, aber man wusste natürlich nicht, wie macht man das, wenn eine Frau unfruchtbar ist. Und er hatte dadurch neue Hoffnung bekommen. Sie hat ihm diese Hoffnung nochmal gegeben, Gott nochmal inbrünstig zu bitten, ihm ein Nachkommen zu schenken. Und diese Passage ist dann auch im Koran erwähnt, in Sure 3, Vers 38 und 39. Dort rief Zacharias seinen Herrn an und sagte: Mein Herr, gib mir als Geschenk von dir gute Nachkommenschaft. Wahrlich, du bist der Erhörer des Gebetes. Und da riefen ihm die Engel zu, während er zum Gebet im Tempel stand: Siehe, Gott verheißt dir Johannes, den Bestätiger eines Wortes von Gott, einen Vornehmen, einen Asketen und Propheten, einen von den Rechtschaffenen. Also das finde ich auch bemerkenswert. Maria bringt Zacharias dazu, Gott nochmal um einen Nachkommen zu bitten und in so einer verstärkten Form, dass ihm auch dieser Wunsch gewährt wird, dass er einen Nachkommen bekommt. So gesehen ist sie auch ein Vorbild für all diejenigen, die immer noch, also vielleicht kurz schon davor sind, die Hoffnung aufzugeben, aber dennoch wissen, es gibt immer noch einen Funken Hoffnung. Gott ist da und Gott kann einem einen Wunsch erfüllen. Nur manchmal dauert es vielleicht seine Zeit, bis dieser Wunsch erfüllt wird oder bis das eintreten kann. Und in der Tat bekam er dann, also wie gesagt, auch diesen Sohn und diesen Nachkommen. Und das war für die damalige Zeit natürlich ein großes Wunder, da seine Frau ja schon alt und auch also schon älteren Alters war und unfruchtbar galt. Ja, Marien war eine Dienerin Gottes und eine der reinsten aller Frauen. Im islamischen Sinne war sie auch speziell, weil auch ihre Geburt schon eine spezielle war. Und natürlich auch, sie war ja auch ein gewünschtes, gewolltes Kind. Also ihre Mutter Hanna hat ja auch lange darum gebeten und gehofft, ein Kind zu bekommen. Und das allein schon ihre Geburt war ein Wunder und auch die Geburt Jesus war ein Wunder an sich, weil sie als so fromme Frau sich dennoch dieser Aufgabe hingegeben hat, ihr ganzes Leben dem zu widmen, dass sie diese Frömmigkeit, diese Hingabe zu Gott hatte, aber auch Jesus als Sohn. Und das, denke ich, hat auch sehr viele Schwierigkeiten mit sich gebracht, diese Schwierigkeiten entgegenzustehen und Gott daran zu vertrauen, dass das der richtige Weg für sie ist. Ja, und wie gesagt, Ibn Hazm ist einer der islamischen Theologen, der ihr dann auch dieses Prophetentum anerkannt hat von den muslimischen Gelehrten. Also eine besondere Frauenpersönlichkeit, über die man natürlich noch viel und mehr reden kann. Und ich hoffe, wir kommen jetzt in eine schöne Diskussionsrunde und gebe dann noch mal ganz kurz das Wort an Herrn Will.
Vielen Dank an unsere beiden Referentinnen, Frau Sabira Bohirit und Melanie Miel, für die Einführung jeweils aus ihrer Religion, die Sicht auf Maria, der Wille Gottes und die Hingabe an den Willen Gottes. Melanie Miel hat schon angedeutet, dass da Dinge gibt, worüber sie gerne auch noch mit Frau Bohirit noch sprechen möchte. Aber ich möchte Ihnen auch direkt die Gelegenheit geben, mit einzusteigen. Das war Ihre Fragen, Überlegungen, Gedanken mit einbeziehen. Und das lässt sich vielleicht dann auch ganz gut miteinander verbinden. Ich sehe schon eine Meldung.
Ja, eine Frage an Frau Bohirit. Als Sie die Stelle vorgelesen haben, wo der Engel sich an Maria wendet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sagte er, aus deinem Schoß wird irgendwie ein Messias, du wirst einen Messias gebären. Messias ist ein sehr, sehr hoher Begriff, eine göttliche Gestalt. Sie haben dann im Nachgang gesagt, da redet man natürlich über Jesus, und den haben Sie dann als Propheten bezeichnet. Ich würde jetzt Messias und Propheten hierarchisch nicht gleichrangig sehen. Überinterpretiere ich das jetzt oder können Sie das aufklären?
Bitte ans Mikro.
Also das Wort Messias, Messias steht auch wirklich so im Arabischen, in der Koranstelle dort vor Ort. Es ist so, Jesus wird im muslimischen Kontext jetzt keine Göttlichkeit zugesprochen, aber ein großes Prophetentum. Also unter den großen Propheten versteht man im Islam Abraham, Jesus, Mohammed ist natürlich auch einer der Großen. Also das sind die herausragendsten Persönlichkeiten. Und Jesus wird sozusagen eine sehr hohe Stellung gegeben, indem er ohne Vater geboren wird. Und auch Gott hat ihm sehr, sehr viele Wunder gegeben. Also deswegen zählt er auch für die Muslime zu einer sehr großen Persönlichkeit. Aber jetzt nicht, also ihm wird nichts Göttliches zugemessen, sondern eine, sagen wir mal, herausragende Form der Persönlichkeit, aber ohne Göttlichkeit.
Vielleicht können wir das ja aufgreifen und die Frage an Frau Miel geben. Das christliche Messiasverständnis oder sagen wir mal lieber das jüdische und wie wird das im Christlichen verstanden?
Ja, also ich meine, das ist natürlich, aus die jüdische Erwartung ist natürlich was Spezifisches, ne? Dass also der Messias kommt, auf den das Volk Israel gewartet hat. Das ist natürlich etwas, was, glaube ich, im koranischen Verständnis eigentlich so nicht stattfindet. Also ich hätte jetzt wirklich auch die Frage, was ist der Messias aus islamischer Perspektive gewesen?
Ja, erstmal
also, habe ich gut weitergegeben. Ja,
also es ist auch wirklich so, also es war ja diese Hoffnung. Hannah war ja schwanger, nachdem Imran ihr Mann verstorben war. Und dann war ja die Hoffnung sehr groß. Also die Erwartung, dass das Kind, das ungeborene Kind, ein Junge wird. Und dann war, also das war ja sozusagen Maria. Und es wurde aber in hebräischen Schriften wurde prophezeit, dass über die Familie Imrans sozusagen ein Messias kommen wird, der also sozusagen das Volk recht leitet oder halt den rechten Weg weist und Erleichterung bringen wird auch für diese ganzen Regelungen, die natürlich mit den Zeiten eingeführt wurden, die auch das Leben verschwert haben. Und das, denke ich mal, ist sozusagen die Antwort darauf, dass nicht Maria, sondern ihr Sohn derjenige ist, auf den gewartet wurde.
So. Frau Miel, dazu, sonst würde ich gerne einen Gedanken von mir dazu sagen. Vom Jüdischen her, denke ich, ist es so, dass eben mit dem Messias eine Rettergestalt verheißen ist und erwartet wird, die sozusagen dann, wenn Vollendung der Welt geschieht, erscheint und sozusagen der Retter ist. Das wird im Christlichen aufgegriffen im Hinblick auf Jesus Christus, aber mit ganz anderen Gesichtspunkten. Also er ist eigentlich, wenn man so will, der Anti-Messias, weil er nicht derjenige ist, der mit sozusagen die politische Erlösung bringt und Befreiung, sondern eine ganz andere Befreiung und Erlösung, die selbst durch den Tod hindurch geht. Also und eben dann im Christlichen auch mit dem Vertrauen darauf, dass er nicht im Tod geblieben ist, sondern auferstanden ist, verbunden wird. Also wir haben unterschiedliche Messias-Vorstellungen im Judentum, im Christentum und im Islam habe ich so verstanden, dass da zwar der Begriff Messias verwendet wird, aber letztlich doch Jesus als ein Prophet gesehen wird, der auf den noch größeren Propheten Mohammed verweist.
Ja. Aber im Islam ist es ja so, also wir Muslime glauben ja nicht, dass Jesus am Kreuze gestorben ist, sondern zu Gott erhoben wurde und nochmal wiederkehren wird auf die Erde. Also diese Glauben haben die Muslime auch, dass Jesus nochmal kurz vor Ende der Zeit auf die Erde wiederkehren wird, um Recht und Ordnung herzustellen.
Das wäre jetzt war für mich ein neuer Aspekt. Ja. Danke. Ich schaue mal in die Runde. Ich sehe eine weitere Meldung und möchte auch eine Frage von mir schon mal ankündigen.
Also ich bin jetzt etwas erschrocken, als Sie sagten Anti-Messias. Also ich würde stattdessen sagen, der eigentliche Messias, nachdem das korrigiert werden musste, was im Judentum die Erwartung war, diese politische Erwartung. So, und dann aber möchte ich eigentlich meine Gottesmutter, das ist eben das, was wir Christen sagen, das kann man vom Islam dann natürlich nicht denken, so Gottesmutter. Aber ich habe jetzt eine Frage zu dieser zu dem Umfeld. Gibt es einen Josef? Gibt es da irgendwie Gestalten? Das wäre das eine mit dem Josef. Und gibt es die Fluchtgeschichte? Also wir haben ja die Flucht nach Ägypten. Ja. Und das Dritte, wenn ich das anschließen darf, gibt es irgendwelche außerhalb des Volkes kommende Menschen, wie eben diese Sterndeuter, die bei uns eine Rolle spielen? Also jetzt habe ich drei Sachen gebracht. Also wenn Sie mir nur eine beantworten.
Vielleicht. Ich beantworte auch gerne alle drei.
Also den Antimessias nehme ich gerne zurück. Ich habe ja auch, glaube ich, versucht darzustellen, ja, wie ich es meine.
Also in dem Sinne, es gab in, zur Zeit von Maria einen Josef, der aber auch im Tempel Schüler war. Es wird aber in den koranischen Schriften oder auch in den anderen Werken nichts von einer Verlobung oder Heirat mit Josef berichtet über Maria. Also da ist jetzt nur Maria und die Geburt Jesus im Vordergrund im Koran und natürlich ihre eigene Geburt, wie Hannah, also Maria zur Welt bringt. Das findet man im Koran und in der islamischen Lehre. Aber es werden keine Ehe oder auch Geschwister von Jesus in der islamischen Tradition überliefert. Also das nicht. Und die dritte Frage war...
Heiligen Drei Könige.
Heilige Drei Könige. Ja, es ist so, also die Stelle, die im Koran erwähnt wird, die habe ich ganz kurz auch hier angerissen. Da ist es so, dass sich Maria in einen östlichen Ort, der jetzt nicht genau definiert wird, zurückgezogen hat, also östlich von ihrer Heimatstadt. Und sie hat das Kind alleine geboren und ist auch alleine zurückgekehrt mit dem Kind. Also da kommen drei heiligen Könige auch nicht vor in der koranischen Erzählung.
Ja, was ich immer schade finde, weil ja, wir haben ja im Dom eine der Darstellungen mit den heiligen drei Königen und die haben ja die Fahne mit dem Halbmond. Ja. Mhm. Ja, also eine der ersten Darstellungen so dieser Halbmondstandarte. Mhm. Insofern, naja gut, man kann nicht alles haben. Aber ich finde das eigentlich auch immer sehr erhellend, wenn man schaut, wie heißt denn Jesus im Islam? Ja, Isa bin Mariam. Mhm. Und er heißt so, weil Josef eben nicht da war. Also es hätte
Isa Was bin heißt Yusuf. Isa also, übersetzt?
Also Isa heißt Jesus und Ben Sohn.
Genau.
Sohn, also Jesus, Sohn der Maria. Und wenn es den Josef gegeben hätte, dann hätte er geheißen, nach klassischer arabischer Vorstellung, hätte er geheißen, Jesus Sohn des Josef. Mhm. Heißt er nicht. Und deswegen hat er diesen ganz fortschrittlichen Namen erst nach der Mutter benannt. Ne?
Also es ist auch eine revolutionäre Benennung, genau, wenn man es so nennt. Also die Araber zur Zeit des Propheten, wo der Koran offenbart wurde, waren auch wirklich so, es wurde immer nach dem Vater benannt. Also, ne? Also Ibn ist immer die Bezeichnung Sohn und dann wird nach dem Vater benannt, auch wenn der Vater vielleicht verstorben ist oder nicht mehr vorhanden ist. Und das ist herausragend, weil dieser Passus, Isa ibn Mariam, wie Frau Mir gesagt hat, der kommt sehr oft im Koran vor. Also das ist eine sehr starke Heraushebung, Betonung, dass er der Sohn der Maria ist.
Ich habe zwei weitere Meldungen gesehen, hatte mich selber auch auf die Rednerliste gesetzt. Fange auch damit an. Einmal die Frage, Frau Miel hatte hinsichtlich der Frage, wie erkennt Maria den Willen Gottes, das Dialogische in dem Geschehen der Begegnung, der Ankündigung herausgestellt. Das würde ich gerne nochmal vertiefen, wo liegt da der Unterschied zum Islam? Zum einen. Zum anderen wird ja im Islam, im Koran, gesagt, dass die Christen an drei Götter glauben sozusagen. Und da wird dann Vater Jesus und Maria genannt. Wie verhalten Sie sich dazu, dass Christen Trinität ganz anders verstehen, obwohl es da im Koran steht? Ja, das reicht erstmal. Dann möchte ich aber gerne noch die zwei Meldungen jetzt mit hineinnehmen und achte darauf, dass das dann zusammenkommt.
Ich habe mich immer gefragt, was hat Mohammed so gemacht, um wirklich diesen Wert im Islam zu haben? Jesus Christus hat praktisch Liebe und Verzeihung gepredigt. Und wenn ich mir die Bergpredigt angucke oder lese, dann denke ich, das ist, mehr kann man wirklich nicht erreichen. Und ich bin selber Ex-Muslim und habe mich wirklich gefragt, warum hat Mohammed diesen Wert im Islam? Ich glaube, das ist völlig unbegründet, weil was Jesus gepredigt hat, mehr kann man wirklich nicht anbieten als Gott oder Mensch, das sei hingestellt. Aber die Botschaft Jesus ist wirklich nicht zu überbieten.
Daraufhin würde ich vielleicht nur sagen, Mohammed selbst hat ja immer gesagt, ich komme, um die vorherigen Propheten zu bestätigen. Sprich, er kommt nicht daher, um Jesus zu widerlegen, sondern er möchte die Prophetie von Adam bis Mohammed sozusagen, die ganzen Propheten, die vor ihm kamen, zu bestätigen. Also es ist sozusagen nichts Neues, was Mohammed gebracht hat, sondern er hat einfach nur nochmal die Grundessenz, all das, was die Propheten vor ihm gesagt haben, nochmal mit dem Koran gebracht und wiedergegeben.
Sie haben damit jetzt eben noch eine andere Frage angesprochen, das ist nicht die heutige Frage. Ich würde gerne Ihre Frage oder Ihr Statement gerne hören.
Ich habe zwei Gesichtspunkte. Einmal die Stellung der Frau im Islam, die, wenn ich das so recht verstehe, ist in so einer Art Dienen und so weiter. Man hört auf das, was gesagt wird. Wenn ich aber jetzt mal sehe, was Maria ist, die als eine der vier Frauengestalten, die war ja jetzt bezogen auf ihr Umfeld, war die eine Aufmüpfige. Es wird gesagt, die war als gottesfürchtig, aber bezogen auf ihr Umfeld, da war sie ganz schön aufmüpfig. Ja, also, dass sie mit den Männern da gebetet hat, was sie nicht durfte und all die Sachen. Also Frauenbild und die Stellung von Maria, die ist ja eigentlich ein bisschen konträr. Und meine andere Frage, die jetzt vielleicht noch eine christliche Sache, Sie haben die Familiengeschichte und so weiter richtig ausführlich geschildert, hier mit Tanten und Onkel und Mutter und so weiter. Gibt es sowas eigentlich auch in der Bibel?
Ich würde sagen, wir fangen direkt mit der Frage an und dann kommen wir nochmal auf meine zurück.
Ja, es gibt da ja alles möglich. Es gibt natürlich die große Genealogie, weil man muss natürlich Jesus auf das Haus David zurückführen. Ne? Deswegen, das muss, sonst passt ja sozusagen die ganze Vorstellungswelt nicht mehr. Und dann gibt es natürlich auch die endlos debattierte Frage, dass irgendwann an einer Stelle dann die Rede ist von den Geschwistern Jesu. Und dann frage ich, wo kommen die jetzt her, wenn Maria doch Jungfrau war? Und da kann man sich natürlich wenn man so geneigt ist, kann man sich da erheblich den Kopf drüber zerbrechen. Wo meine persönliche Auffassung ist, das nicht zu tun, weil ich denke, das ist eigentlich nicht das, was interessant ist an dieser Figur. Das ist nicht das, was sozusagen den Kern ausmacht. Also sie als ganz große Gestalt des Glaubens, als diejenige, die jetzt eben nach christlicher Vorstellung Gott in die Welt bringt, das finde ich so spektakulär, dass dann eigentlich so die Familiengeschichte, muss ich sagen, mich nicht mehr so da anspringt. Also man kann sich das alles ausmalen, also wie das gewesen ist in der heiligen Familie und wie dann eben der kleine Jesus den Beruf des Zimmermanns lernen musste und diese ganzen Dinge. Und ich glaube, da findet man auch tolle mittelalterliche Darstellungen und Beschreibungen und kann auch dann in die Apokryphentexte schauen. Und da findet man dann auch ganz tolle Geschichten und Wundergeschichten. Und der kleine Jesus nimmt die Vögel aus Ton und bläst ihnen wieder Leben ein. Und solche Geschichten, das kann man alles finden, wenn man möchte. Aber da bin ich irgendwie ein bisschen nüchterner gewickelt. Also ich sage, wenn jemand Freude daran hat, gönne ich es ihm, aber ich finde es persönlich nicht so schön.
Aber die Frage war ja, was man in der Bibel findet. Und da scheint es weniger zu geben, als eben das, was man im Koran findet.
Ich weiß nicht. Also es gibt schon mehrere Passagen, die auf Maria hindeuten im Koran. Es sind jetzt, wie gesagt, Geburt und ihre Geburt, die Geburt von Jesus und die Verkündigung, dass sie einen Sohn gebären wird als Jungfrau. Diese Passagen sind ein bisschen ausführlicher dargelegt. In der Bibel ist es, glaube ich, ein paar, also ich habe festgestellt, ein paar Passagen, die im Koran vorkommen, sind sehr ähnlich oder fast deckungsgleich mit den Passagen in der Bibel zu finden.
Ja, genau. Und dann gibt es halt diese Parallelen auch aus den apokryphen christlichen Texten.
Kannst du das kurz erklären, was das bedeutet?
Also Apokryphen sind halt Texte, die schon ein erhebliches Alter haben, die aber als der Kanon zusammengestellt wurde, als die Christen sich darauf geeinigt haben, was ist denn nun eigentlich Bestandteil unserer Heiligen Schrift, die dann sozusagen aus verschiedenen Gründen außen vor geblieben sind, die aber trotzdem nicht ohne Auswirkungen geblieben sind, die natürlich nicht aufgehört haben zu existieren. Gerade auch eine große Fundgrube für Leute, die in Kunstgeschichte und dergleichen tätig sind, weil ganz viele aus den mittelalterlichen Mariendarstellungen darauf zurückgreifen. Also zum Beispiel diese Vorstellung, dass
Maria... Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, ja, dass eben im Koran eben auch Geschichten zu finden sind, die in diesen Apokryphen auch schon zu finden sind. Okay.
Genau, also da merkt man einfach, die Texte haben Geschichten miteinander. Also es ist nicht alles im luftleeren Raum, sondern es greift wirklich ineinander und ist sehr spannend. Wir
müssen ein bisschen auf die Uhr schauen, deswegen möchte ich gerne nochmal die zweite Frage von Ihnen ansprechen, nämlich die aufmüpfige Maria. Wie ist das mit dem Frauenbild? Was bedeutet das für das Frauenbild im Islam?
Also das Frauenbild im Islam ist eigentlich so, dass es zur Zeit des Propheten Mohammed ja sehr revolutioniert wurde. Also allein schon, dass die Frau erbberechtigt wurde zu seiner Zeit, was nicht war, dass sie keine Leibeigene sein durfte, was zu der vorislamischen Zeit sehr vorherrschend war in dieser Zeit. Also es kamen eigentlich mit dem Islam sehr viele Frauenrechte. Und ich denke mal, das Bild, was wir jetzt haben von der Frau im Islam, ist vielleicht so ein bisschen verzerrt. Also ich kenne es anders. Ich lebe es auch dementsprechend auch aus. Es ist eigentlich so, dass Frau und Mann gleichwertig sind im Islam, als die Tradition aber diese Schieflage mit sich bringt. Also es ist so, dass Gott auch im Koran spricht, Gott wertet euch nach der Gottesfürchtigkeit und nicht nach Geschlecht oder welchen Rang man hat oder wie reich oder wie arm man ist, sondern wirklich die Gottesfurcht ist das Ausschlaggebende und die guten Taten, die man macht. Und in dem Sinne ist man eigentlich, hat der Islam sehr viele Rechte für die Frau gebracht in der damaligen Zeit. Und bis heute eigentlich sind die Rechte noch bestehend, aber sie werden durch Schieflagen in Tradition und Kultur, die mit hineingeflossen sind, in islamische Traditionen verwickelt, was dann eigentlich nicht theologisch begründbar ist.
Ich habe gehört, dass das in anderen großen Religionen auch so sein soll.
Ich freue mich, dass wir über die Maria hinaus viele wichtige Fragen angesprochen haben. Für mich wäre auch das Thema Wunder nochmal spannend. Wunder im Christentum, Wunder im Islam, das ist ja heute auch mehrfach angeklungen. Das nochmal zu vertiefen oder auch die Frage nach dem Erkennen des Willen Gottes wäre, glaube ich, auch eine Sache, die man nochmal vertiefen kann, vielleicht über den spirituellen Weg. Da sollten wir dranbleiben. Ich freue mich, dass Sie heute hier die Inputs gegeben haben, dass wir so gut ins Gespräch gekommen sind. Vielen Dank für Ihr Mittun. Jetzt aber wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Auf Wiedersehen. Applaus